Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wieder in gewohnter Besetzung mit meiner Schwester Tumal. Und da es ja schon 2-3 Wochen her ist, seit unserer letzten gemeinsamen Folge, haben wir heute gleich mehrere Themen mitgebracht. Ich werde kurz meine Paris-Reise Revue passieren lassen. Da ging es ja um KI-Forschung bei Meta in Paris. Dann reden wir über OpenAI, die ein neues Büro in Deutschland, und zwar in München, eröffnen. Dann reden wir über ein neues ChatGPT-Feature, nämlich Deep Research. Und dann natürlich auch unser Aktien-Update. Wir haben jetzt ja Mitte Februar, das heißt, wir schauen uns an, wie haben sich die Super 6 bislang geschlagen in den ersten 6 Wochen des Jahres und wer sind die großen Gewinner und Verlierer bislang, auch außerhalb der Super 6. Hey, Tumal.
Hey, Theo. Ja, als erstes bin ich natürlich super gespannt, was du aus Paris mitbringst. Da waren ja wirklich viele spannende Themen am Start. Vielleicht gibst du mir einfach mal einen kurzen Kontext, warum du eigentlich dort warst und was das für eine Veranstaltung war.
Spannenderweise hat sich Paris so ein bisschen zur KI-Hauptstadt Europas entwickelt. Also das heißt, das Zentrum der KI-Forschung und Startups ist in Europa, leider nicht in Deutschland. Spannenderweise aber auch nicht in London, sondern in Paris. Das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil in Paris einfach in Frankreich ziemlich viele schlaue Ingenieure und Informatiker rumrennen, die dann Leute eben auch coole Sachen machen. Dann gibt es eben auch richtig coole Startups in Frankreich, wie zum Beispiel Mistral. Dann wird jetzt auch die französische Regierung ganz stark eben KI fördern. Dazu vielleicht später noch. Und der Kontext, weshalb ich dort war, war eben ein Event von Meta. Und die haben dort nämlich ein Forschungslabor, das nennt sich FAIR. Früher stand FAIR für Facebook AI Research. Und da Facebook jetzt ja Meta heißt, heißt es jetzt eben Fundamental AI Research. Und FAIR hatte jetzt sein 10-jähriges Jubiläum und hat da eben einige spannende Paper eben präsentiert, einige Speaker dann eben auch präsentiert. Und es war einfach super spannend, das mal so vor Ort zu sehen.
Und was genau wurde dann da alles besprochen? Also war das eine Konferenz mit vielen Vorträgen, Workshops und so weiter? Oder wie kann man sich das vorstellen, diese FAIR-Veranstaltung?
Ja, das Spannende an FAIR ist vielleicht, dass die halt viel Grundlagenforschung machen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, wir machen jetzt KI bei Meta, damit mehr Leute uns unsere Instagram-Videos angucken, sondern die haben eben auch ganz viel Forschung im Bereich zum Beispiel Nachhaltigkeit, dass man zum Beispiel erkennen kann, okay, wie sehen jetzt irgendwelche Wälder aus? Kann man irgendwie erkennen, ob die Wälder irgendwie abgerodet sind oder nicht? Die haben Sachen präsentiert aus dem Bereich Neurowissenschaften, also auch so Brain-to-Computer-Interfaces, sodass eben Leute, die nicht mehr sprechen können, jetzt mithilfe von so einem Brain-to-Computer-Interface dann eben auch kommunizieren können. Oder auch im Bereich Robotik. Das heißt, es gibt ja von Boston Dynamics immer diese Roboterhunde, die irgendwie rumrennen. Und da habe ich dann vor Ort auch einen gesehen, der irgendwie das Wohnzimmer dort aufgeräumt hat. Das heißt, es war einfach so eine ganz gute Mischung aus Vorträgen, aus Panel-Diskussionen und eben auch aus Live-Demos.
Das klingt ja total spannend. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass Meta da auch so arg in die Wissenschaft reingeht und richtig Neurowissenschaften und gerade dieses Brain-to-Machine-Ding, das finde ich sowieso auch super spannend. Ist das denn öffentlich zugänglich oder ist das eine geschlossene Gesellschaft und da sind hauptsächlich die Wissenschaftler und Industrie und einige Influencer, so wie du, am Start, die eingeladen werden müssen?
Also das Event war schon eine geschlossene Veranstaltung, also invite only. Was aber ganz spannend ist bei Meta, ist, dass die relativ breit forschen. Also hat mich dann ehrlich gesagt auch überrascht. Und dass die ganz viel Open Source machen. Das heißt, die teilen eigentlich immer ihre Veröffentlichungen, also ihre Forschungsergebnisse und auch ihre KI-Modelle, zum Beispiel so wie Llama, die sind ja auch Open Source. Das heißt, da kann man eigentlich genau reingucken, wie sozusagen die Gewichtungen sind, der ganzen Parameter, wie die Algorithmen und so weiter auch sind. Und das fand ich eben total spannend, weil Meta will ja in erster Linie Geld verdienen, ja. Deshalb habe ich mich dann immer gewundert, okay, gut, warum setzen die jetzt so stark auf diesen Open-Source-Ansatz? Und ich glaube, das ist für die so ein bisschen Win-Win. Also auf der einen Seite ist es so, dass am Ende die Produkte entscheidend sind, dass es vielleicht die Leute gar nicht so genau interessiert, ob da hinter so einem Chatbot jetzt irgendwie Llama steckt oder irgendein Modell von Anthropic oder GPT-4. Die Leute wollen einfach ein gutes User-Interface haben und das würde dann ja Meta trotzdem kontrollieren, wenn sie jetzt meinetwegen das in Instagram oder in WhatsApp oder so einbauen. Und zum anderen ist es bei Open Source so, dass man damit zum Teil eben auch die besten Wissenschaftler eben gewinnt, weil Wissenschaftler, die wollen ja coole Sachen machen in erster Linie. Die wollen aber auch, dass ihre Sachen veröffentlicht werden. Die wollen auch gerne kooperieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir sind jetzt total closed source, dann kann es eben auch sein, dass man viele Leute gar nicht für sich gewinnen kann, die halt in erster Linie forschen wollen. Und das fand ich halt eh so spannend, dass man ja bei diesem ganzen, ich sag mal, Big Tech und so halt natürlich immer viel an Geld verdienen irgendwie denkt, ja, und sagt, oh cool, und dann können wir dort arbeiten und viel Geld verdienen. Aber gerade in Paris hat jetzt den Eindruck, dass viele von diesen Leuten, die dort arbeiten, also im positiven Sinne voll nerdig sind, ja, im positiven Sinne, weil es halt einfach irgendwelche, ich sag mal, schlauen Ingenieure sind, die halt in Paris oder in Frankreich oder sonst wo halt da, weiß nicht, Informatik studiert haben und sonst halt, keine Ahnung, in der Forschung gelandet werden oder halt irgendwie bei Airbus oder so. Aber jetzt arbeiten sie halt im Research Lab bei Meta, machen dort coole Sachen, werden dort sicherlich deutlich besser verdienen als bei Airbus oder in der Forschung oder sowas. Von daher glaube ich, ist es so ein Win-Win-Win, dass man sagt, okay, wir machen Open Source, können dadurch unsere Produkte verbessern, können dadurch auch gewisse Standards in der Welt setzen, weil dann vielleicht andere eben auch unsere Modelle nutzen. So richtig verlieren wir eigentlich auch nicht unbedingt was, weil uns sozusagen jetzt niemand unsere Geheimnisse klaut, weil am Ende kommt es eben auf das Produkt irgendwie an und da hat ja Meta den Kundenzugang. Und gleichzeitig ist es auch noch ein sehr, sehr gutes Recruiting-Tool. Also so verstehe ich das zumindest, warum Open Source eine gute Strategie sein kann, obwohl es am Anfang erstmal so ein bisschen kontraintuitiv ist.
Ja, und ein Nebeneffekt ist auch, dass zum Beispiel bei mir das jetzt einen deutlichen Imagegewinn verursacht, wenn du mir sowas erzählst, weil mich überrascht es erstens, dass es ausgerechnet von Meta kommt. Das hätte ich jetzt anders erwartet, von der Arbeitsweise her. Und ich finde es auch irgendwie cool. Also ich finde es cool und modern und kooperativ. Und das macht für mich dann schon wieder fast eine Motivation aus, mir jetzt Meta-Aktien zu kaufen. Also wenn das anderen Leuten auch so geht, dann ist es ja nochmal ein netter Nebeneffekt.
Zu der Meta-Aktie kommen wir gleich noch. Die läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vielleicht noch ein Disclaimer. Also ich war ja auch dort im Rahmen von einer Content-Partnership, ja. Das heißt, Content-Partnership bedeutet in diesem Fall, dass ich dann eben auch dahin gehe, um zum Beispiel auch von dem Event zu berichten. In dem Fall ist aber die Content-Partnership quasi ein Video, das ich dann zum Beispiel auf LinkedIn gepostet habe. Das heißt, die Tatsache, dass wir jetzt im Podcast drüber sprechen, ist jetzt nicht Teil der Content-Partnership. Ich berichte einfach drüber, was ich in letzter Woche gemacht habe. Das ist jetzt so gesehen jetzt auch kein Endorsement für Meta, dass jetzt irgendwie Meta-KI besser ist als ChatGPT oder besser als Microsoft oder sonst was. Aber ich selbst habe eben was dazugelernt. Wie gesagt, was dieser Open-Source-Ansatz ist. Und das Spannende ist ja, dass auch Sam Altman von OpenAI, die, obwohl sie ja OpenAI heißen, ja den geschlossenen Ansatz fahren und dafür ja auch viel Kritik bekommen, dass der jetzt eben auch gerade über das Ganze überdenkt und vielleicht auch sagt, naja, vielleicht sollten wir in Zukunft auch eher in Richtung Open Source gehen. Aber auch da wäre es so, sogar wenn sie jetzt die Secret Source verraten würden, wie jetzt irgendwie GPT funktioniert, dann haben sie ja halt trotzdem diese riesenstarke Brand von ChatGPT, die ja alle irgendwie benutzen. Und das ist am Ende vielleicht das Wichtige. Und das ist vielleicht auch im Rahmen dieser ganzen DeepSeek-Diskussion vielleicht auch so eine neue Erkenntnis, dass man sagt, naja gut, okay, die Modelle, die sind schon wichtig, aber irgendwie kann man die auch billig nachbauen. Und am Ende musst du halt irgendwie durch Usability, durch die App, durch die UX, durch deine Brand eben überzeugen und nicht nur eben durch das Modell.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich werde dich auf jeden Fall privat auch nochmal mehr löchern zu dieser Veranstaltung. Aber wir haben jetzt im Podcast nicht so viel Zeit. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr es natürlich in die Kommentare schreiben und dann können wir auch überlegen, ob wir da nochmal eine extra Folge dazu machen. Aber kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar wurde auch in Paris nun angekündigt, dass nun 200 Milliarden Euro in KI gesteckt werden sollen in der EU. Was hat es damit auf sich?
Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, Paris als die große KI-Hauptstadt Europas. Und diese Woche war eben auch dort das AI Action Summit, also echt ein krasses Event. Also da waren alle da, also alle CEOs von Google, von OpenAI, von Perplexity, alle Staatsoberhäupter und so weiter. Und da wurden dann natürlich auch die großen, also es ist quasi der größte KI-Gipfel in Europa aller Zeiten. Vielleicht sogar weltweit, weil es halt so ein Event vielleicht in der Form auch in den USA gar nicht gibt. Und dann hat zuerst Frankreich angekündigt, dass sie selber, also nur für Frankreich, 100 Milliarden investieren werden in KI. Und dann hat Europa nochmal angekündigt, 200 Milliarden zu investieren, also so mit 300 Milliarden schon mal für Europa. Und das erinnert uns ja so ein bisschen an dieses Projekt Stargate in den USA, wo ja nur OpenAI 500 Milliarden investieren möchte in den Ausbau von Data Center. Und in Europa sind 300 Milliarden natürlich auch schon mal eine ganz gute Ansage. Wobei die 500 Milliarden in den USA ja nur für OpenAI sind und die 300 Milliarden jetzt quasi für ganz Europa. Aber da soll es eben darum gehen, natürlich Data Center zu bauen, auch natürlich das ganze Thema Infrastruktur, also Strom und so weiter natürlich auch bereitzustellen. Und da ist spannenderweise ja Frankreich jetzt total im Vorteil, weil die ja schon seit Jahrzehnten stark auf Atomkraft setzen und wir ja zum Beispiel auch in Deutschland französischen Atomstrom ja auch importieren, obwohl wir ja eigentlich mit Atom nichts zu tun haben wollen. Und wenn man jetzt immer sagt, naja, für KI ist neben Datacentern vor allem auch der Strom wichtig, dann ist natürlich ein Land, das günstig Strom erzeugen kann, wie Frankreich, dann natürlich auf jeden Fall im Vorteil. Das heißt, ich glaube, da ist Frankreich ganz gut aufgestellt. Und weil du ja Aktien gesagt hast, also man kann keine Aktien von Frankreich kaufen, aber so gesehen glaube ich, dass die bei KI zumindest ein besseres, eine bessere Startbasis haben als jetzt Deutschland.
Also wie kann man sich das einordnen, diese 200 Milliarden? Das sind ja immer so Summen, ja, die man sich als normaler Mensch schwer vorstellen kann. Wie groß ist so ein Budget? Wie groß ist so ein Budget im Vergleich zu anderen Budgets? Du hast jetzt gerade die 500 Milliarden allein für OpenAI genannt. Klar, wir können jetzt keine Vergleiche mit amerikanischen Ressourcen machen, aber einfach um es einzusortieren. 200 Milliarden, was kann man damit machen? Was hat man damit vor? Oder was sind denn andere Budgets?
Ich meine, das sind 200 Milliarden bis 2030, glaube ich. Also so gesehen 40 Milliarden pro Jahr, was sich erstmal viel anhört. Aber jede einzelne dieser Big Tech Companies, also Microsoft und Meta und Amazon, die geben eigentlich alleine pro Jahr schon 80 Milliarden aus. Das heißt, okay, so gesehen, also 40 Milliarden ist irgendwie schon viel, auf jeden Fall besser als nichts. Aber es ist so gesehen auch nur die Hälfte von dem, was ein einziges Unternehmen für KI ausgibt. Und das ist quasi für ganz Europa. Also so richtig an die Weltspitze kommen wir damit jetzt irgendwie nicht. Ich glaube, es ist ein erster guter Schritt, aber es wird lange nicht reichen. Vor allem, weil der Sam Altman auch in einem Interview da gesagt hat, naja, also 500 Milliarden hört sich ja schon viel an, aber wir werden bald 5 Billionen raisen, also nochmal das Zehnfache, um noch mehr Data Center zu bauen irgendwer. Mhm. Das heißt, allein in OpenAI will so gesehen demnächst das 25-fache ausgeben für Data Center wie die gesamte EU.
Okay, also das heißt, besonders viel ist es tatsächlich nicht, wenn man diese 40 Milliarden für die EU pro Jahr dann auch noch auf die verschiedenen Länder aufteilt und das nochmal runterbrechen würde. Was bedeutet das denn? Was macht man damit? Man muss erstmal Leute einstellen, die das koordinieren, die überhaupt Strategiepläne entwerfen, die dann nochmal neue Abteilungen bauen, um diese KI-isierung voranzutreiben. Also wenn ich mir überlege, wie das mit der Digitalisierung gelaufen ist, dann bin ich jetzt nicht so zuversichtlich, dass wir in den nächsten 5 Jahren hier an die Weltspitze KI-mäßig kommen. Also zumindest nicht in Deutschland, in Frankreich vielleicht, aber bestimmt nicht für ganz Europa, oder? Also gerade mit den ganzen verschiedenen Regulierungen und so weiter. Gut, die gelten wahrscheinlich für die gesamte EU. Aber wie siehst du das? Also wird es da 1, 2 Länder in der EU geben, die wirklich vorauspreschen oder vorantreiben? Oder wird das wirklich so ein EU-weites Ding?
Also ich hoffe mal, dass die 200 Milliarden nicht irgendwie hauptsächlich in der Bürokratie irgendwo verschwinden, die 200 Milliarden. Ich glaube ja schon, dadurch, dass dass Frankreich ja nochmal seinen eigenen 100-Milliarden-Topf aufmacht, dass die natürlich ganz, ganz stark voranschreiten wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich glaube, das kann bestenfalls nur ein Startschuss sein. Und wenn es dabei bleibt und nicht mehr dazu kommt, ist natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was ich noch ganz spannend fand, der J.D. Vance, das ist ja der Vizepräsident von Donald Trump, der war auch zugeschaltet. Und klar, der Typ ist nicht besonders beliebt. Und in Deutschland sagen wir ja erstmal irgendwie alles aus Amerika, Trump und so, böse und doof und so. Aber der hat seine Rede damit gestartet und hat gesagt, naja, I'm not here to talk about AI safety, I'm here to talk about AI opportunity. Und der hat dann ihm auch gesagt, hey, da gibt es so viel, was KI verändern wird, so viele positive Effekte. Und gerade wir in Europa, wir wollen ja immer nur über AI safety und über AI regulation sprechen. Ja, das heißt, egal, ob du jetzt den J.D. Vance oder seinen Chef irgendwie gut findest oder nicht, finde ich es erstmal eine gute Message zu sagen, hey, ja, es gibt Risiken bei KI, aber es gibt noch viel mehr Opportunities. Und ich glaube, wenn sich zum Beispiel jetzt die USA nur auf die Opportunities konzentrieren und wir in Europa uns nur auf die Risiken, dann ist ja auch klar, was am Ende das Ergebnis sein wird. Von daher finde ich die Message schon mal ganz gut.
Ja, also zusammengefasst, Problem Talk creates Problems, Solution Talk creates Solutions. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wir hatten OpenAI schon mehrmals angesprochen. Und jetzt kommt OpenAI tatsächlich nach Deutschland, und zwar nach München.
Ja. Juhu! Juhu!
Ja, möchte dort ein neues Büro eröffnen. Was gibt es denn schon an Infos außer dieser Ankündigung?
Also, obwohl Deutschland sicherlich nicht an Platz 1 ist in Sachen KI in der Welt, ist das ist natürlich trotzdem mit Abstand die größte europäische Volkswirtschaft und offenbar auch der größte europäische Markt für OpenAI und für ChatGPT. Also ChatGPT hat offenbar die meisten hat in Deutschland die meisten Nutzer. Und jetzt eröffnet eben OpenAI hier sein erstes Büro. Die haben ja schon Büros auch in London und auch in Paris. Und die bauen ja solche Büros unter anderem natürlich auf, um natürlich auch Sales zu betreiben. Das heißt, die wollen natürlich jetzt eben auch ChatGPT an Unternehmen verkaufen, an Institutionen, vielleicht auch an Universitäten. Und hier sind einige Sachen spannend. Also zum einen eben der Standort München, dass man eben wieder sieht, okay, Berlin steht halt für die ganzen Startups, aber in München sind halt alle Deutschland oder sogar Europa Headquarter für Companies wie Microsoft und Amazon, und Google hat hier ein riesiges Office und Salesforce, und OpenAI sagt eben auch, okay, eigentlich ist München halt so die beste Infrastruktur dafür. Das heißt, ich glaube, wenn man so einen Corporate Tech Job haben möchte, dann ist man in Deutschland auf jeden Fall in München am besten aufgestellt. Und schon bevor die jetzt nach Deutschland gekommen sind, habe ich jetzt schon immer gesagt, hey, wenn ihr im Bereich, also wenn ihr irgendeinen coolen Job haben wollt, dann geht in Richtung von OpenAI oder halt solchen KI-Startups oder meinetwegen auch KI-Jobs bei Meta oder Microsoft. Also eigentlich aus drei Gründen. Also warum sollte man jetzt zu OpenAI gehen oder auch zu anderen coolen KI-Startups? Drei Gründe. Super spannend. OpenAI ist sicherlich derzeit die spannendste Company oder Startup der Welt. Zweitens, man kann da ziemlich gut verdienen. Vor allem, wenn man dann auch noch Aktienoptionen bekommt und das Ding halt irgendwann an die Börse geht für 100 Trilliarden Dollar.
12.000, ja.
12.000, genau. Und drittens ist es natürlich super für den Lebenslauf, dass wenn du einmal da bei OpenAI gewesen bist, dann denkt natürlich jeder, dass du voll das KI-Genie bist, auch wenn du dort, keine Ahnung, Praktikant warst oder sowas, ja. Und das sieht man ja einfach immer, dass diese Brands einfach unglaublich stark sind, ja. Das heißt, wenn du mal bei Google gearbeitet hast, wenn du mal bei Meta gearbeitet hast, dann fragt vielleicht auch gar niemand so genau nach, was du da eigentlich so genau gemacht hast, ja. Also natürlich hast du auch coole Sachen gemacht. Was ich nur sagen möchte, du profitierst natürlich dein Leben lang eben auch von dieser starken Brand. Und ich kann mir im Augenblick keine stärkere Brand im Bereich KI vorstellen als natürlich OpenAI. Also glaube ich, gibt es sehr, sehr viele Gründe, warum man da arbeiten sollte. Ich habe spaßeshalber auch schon in meiner Instagram-Story gesagt, hey, egal was ihr gerade macht, sofort kündigen, alles stehen und liegen lassen, sofort bei OpenAI bewerben. Und das gilt natürlich nicht nur für OpenAI, das heißt auch Meta und Microsoft und Salesforce und so weiter, die bieten alle gerade coole KI-Stellen an. Und ich glaube, da sollte man irgendwie echt reingehen und vielleicht wirklich mal sagen, hey, vielleicht bin ich gerade in einer Marketingstelle X, die so gesehen vielleicht sogar, vielleicht bin ich gerade Direktorin XY in einer traditionellen Industrie. Vielleicht würde ich sogar einen Schritt zurückgehen, vom Titel her, vom Gehalt her, wenn ich jetzt zu OpenAI gehen würde, keine Ahnung. Aber ich glaube, es lohnt sich total als Investition für die Zukunft, um einfach bei so einer coolen Company zu arbeiten.
Ja, dann kommen wir doch mal zum Standort München. Ich fand es spannend, dass du jetzt gerade gesagt hast, es ist nicht Berlin, es ist nicht Frankfurt, ja, wo ja auch viele Flüge hingehen einfach, sondern es ist München. Liegt das jetzt einfach daran, dass die geografische Lage einfach für alle viel, viel spannender und attraktiver ist und das Wetter besser und man ist schnell in den Bergen, die Seen sind drumherum, München hat irgendwie noch alles Mögliche ja an Lifestyle-Angeboten, aber hauptsächlich das Wetter, die Berge. Berlin ist halt einfach ziemlich weit oben, östlich, schlechtes Wetter und so weiter und so fort. Also woran liegt das jetzt? Ist es die geografische Lage oder hat es noch andere Gründe?
Ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ich glaube, so hoher Lebensstandard, Lebensqualität und natürlich auch Sicherheit. Ich glaube, das sind irgendwie alles Themen, die erstmal für München sprechen, vielleicht im Gegensatz zu Berlin. Dann ist es so, dass du hier natürlich sehr gute Unis hast. Also die TU München und LMU München sind natürlich super Unis. Das heißt, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, das auch auf Hochschulabsolventen setzt, dann ist es natürlich auch eine super Adresse. Dann hast du natürlich auch ganz viele Unternehmen, die auch deine Kunden sind. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin bist und, keine Ahnung, Software verkaufen möchtest, dann sind deine Kunden halt dann vielleicht trotzdem BMW oder die Allianz oder sowas. Und dann darfst du halt die ganze Zeit von Berlin nach München fliegen oder sowas. Ne? Das heißt, hier ist einfach die Wirtschaft auch super stark. Theoretisch könnten die wahrscheinlich ihr Office überall haben. Aber wenn man jetzt eben sieht, dass München A eine coole Stadt ist, B ist da eh viele große Unternehmen gibt und es auch sehr viele ja gute Absolventen gibt und auch qualifizierte Arbeitnehmer, Und gerade wenn du so ein OpenAI bist, dann kannst du halt sagen, okay, ich wildere jetzt mal bei Google oder bei Salesforce oder bei Meta oder bei Amazon, die vielleicht so ähnliche Leute auch schon haben, solche Profile, dann müssen die jetzt nicht groß umziehen. Und dann kannst du dich halt auch aus diesem Topf bedienen. Also das sind einige der Gründe, glaube ich.
Klar, und München ist natürlich auch für viele, sage ich jetzt mal, aus dem Einzugsgebiet Süddeutschland attraktiver, wenn man in seinem Umfeld bleiben will, wie jetzt da nach Berlin zu ziehen. Also Baden-Württemberg, das direkt nebenan liegende Bundesland, hat ja auch haufenweise gute Unis. Und da ist es natürlich dann auch attraktiv, einfach nach München zu ziehen. Wie erwähnt schon, wegen Bergen und Seen und Wetter und so weiter und so fort. Also ich denke, klar, also da ist jetzt einfach schon viel, ja, Business, und wo Business ist, siedelt sich noch mehr Business an, und wo die Lebensbedingungen attraktiv sind für diese Talente, um die man sich auch schlägt, ja, da siedelt man sich dann auch eher an. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun mit irgendwelchen steuerlichen Vorteilen oder sowas, die man in Bayern hat und in Berlin zum Beispiel nicht, oder spielt das eine Rolle?
Nee, sowas gibt's nicht. Nee, genau, da gibt's jetzt irgendwie keinen Steuerwettbewerb oder so. In den USA gibt es ja tatsächlich, ne? Wir waren ja auch vor kurzem ja auch gemeinsam in den USA, und da haben wir auch gesehen, dass Texas ja aktuell total viele Unternehmen auch anzieht, unter anderem eben auch wegen geringerer Steuern. Und da gibt es ja tatsächlich auch Unternehmen, die jetzt von Kalifornien nach Texas umziehen, nach Dallas zum Beispiel, wie zum Beispiel auch, ne, Tesla, glaube ich, will ja irgendwie auch umziehen. Das heißt, in den USA gibt es, glaube ich, schon diesen Steuerwettbewerb zwischen einzelnen Staaten, aber ich glaube, in Deutschland gibt es das jetzt nicht.
Ja, also das fand ich ja auch lustig, dass das sogar alle Uber-Fahrer wussten, ja, hier sind die Steuern besser und deswegen kommen die alle von Kalifornien hierher und deswegen geht's uns viel besser. Also auf jeden Fall super spannend. Aber kommen wir mal zu unserem nächsten Thema. Hier geht's um ChatGPT, und ChatGPT hat ein neues Feature. Dieses Feature nennt sich Deep Research. Ja, der Name sagt's schon. Es geht um, ja, Analysen, um, also wahrscheinlich nicht Forschen in dem Sinne, aber wahrscheinlich um Recherche, oder?
Genau, also ChatGPT bekommt jetzt ja aktuell jede Woche irgendwie neue Features, und da muss ich selbst total meine Hausaufgaben machen, um da auch immer up-to-date zu bleiben. Und wir haben ja schon einiges über diese Agenten gesprochen, ne? Das heißt Agenten, die Sachen selbstständig machen können, unter anderem eben auch selbstständigen Research. Und es gibt bei ChatGPT ja diese Funktion, die nennt sich Operator. Die haben wir ja auch ausgetestet, als wir in Amerika waren, denn die gibt's in Deutschland auch nicht. Und Operator ist ja eher dieser Gedanke, irgendwie Reisen buchen, Flüge buchen und so weiter. Und Deep Research ist so gesehen auch eine Art Agent, aber eben für Recherchen. Und aktuell ist es ja so, dass wenn ich jetzt ganz normal bei ChatGPT im 4o-Modell, da gibt's ja leider ganz viele verschiedene Modelle, jetzt irgendeine Frage stelle, mach mir mal eine Analyse über den deutschen Markt für vegane Produkte, kommt halt eine relativ kurze, oberflächliche Antwort raus. Und dann haben wir ja gesehen, okay, wenn du dieses Reasoning-Modell benutzt, also zum Beispiel dieses O1-Modell, dann denkt er so ein bisschen länger nach und überlegt sich auch, okay, gut, welche Quellen könnte ich durchsuchen und so weiter. Und dann kommt schon mal eine etwas längere Antwort raus. Und dieses Deep Research ist halt echt, wie wenn du jetzt den, ja, Forschungsassistenten oder Praktikanten losschicken würdest mit einem Arbeitsauftrag. Und ich habe jetzt schon mal zum Beispiel schon einige Aufträge dem Tool erteilt. Zum Beispiel mach mal eine, wie viele Nvidia-Chips werden eigentlich von wem verbraucht, welche Chips kaufen die, wie viel kosten die und so weiter. Und dann stellt dir das Tool so ein paar Nachfragen von wegen, hey, worauf willst du dich fokussieren und so weiter. Und dann läuft das Ding halt erstmal 10 Minuten los, und nach 10 Minuten kommt halt so ein riesiger Report zurück. Und je nachdem, wie du es promptest, kann auch sein, dass die Antwort irgendwie 10.000 Wörter lang ist und halt richtig gut recherchiert, auch mit den ganzen Links und so weiter. Also wirklich nochmal eine ganz andere Qualität und Tiefe als beim normalen ChatGPT.
Gut, jetzt hast du einen irgendwie 100-seitigen Report erwähnt. Das ist ja meistens nicht das, was man haben will, um es dann nochmal selber durchzulesen. Also ist das dann die Basis, auf der man dann diesen Operator dann nochmal ausfragen kann und die Antworten kommen schneller dann raus? Also dass man sagt, okay, das ist jetzt dein Ergebnis. Ich möchte aber ganz genau wissen, was ist jetzt ja in den Benelux-Ländern an veganen Produkten verkauft worden im Jahr, keine Ahnung, 2015, und wie hat sich das entwickelt bis jetzt im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel. Ja. Und da würde dann die Antwort gleich kommen, weil die Vorarbeit schon gemacht wurde.
Das ist manchmal noch so ein bisschen schwierig bei ChatGPT gerade, weil es so viele verschiedene Modelle gibt. Das heißt auch manchmal, wenn du eine schnelle Antwort haben möchtest und dann bist du halt irgendwie im falschen Modell drin und dann überlegt er halt irgendwie
Mitarbeiter
viel länger.
Gefragt, ja.
Genau, überlegt er halt irgendwie viel länger, als du es eigentlich haben willst. Ich glaube, was man jetzt eben lernen muss, ist so ein bisschen, schreibe ich jetzt irgendwie einmal einen perfekten Prompt, also der halt sozusagen voll lang irgendwie gebrieft ist und lass den halt irgendwie jetzt 10 Minuten arbeiten, hab dafür dann auch alles und mach danach die Follow-up-Fragen. Oder mache ich einen relativ, ich sag mal, vagen Prompt und löse sozusagen das andere dann so im Dialog irgendwie, also mit eigenen Follow-up-Fragen. Im Augenblick finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, dass wenn ich jetzt halt eine initiale Frage stelle, ich dann, ja, 10 Minuten erstmal nichts von dem Ding höre und nach 10 Minuten gucke ich wieder in das Tool rein und dann fragt er mich irgendwie, aber dann steht irgendwie eine Frage, habe ich aber nicht verstanden, hast du denn das und das gemeint oder sowas.
Ja, wie ein echter Mitarbeiter, ne? So, aber immerhin schon nach 10 Minuten.
Ja, also ich glaube schon, dass man da so eine Art neues irgendwie so Prompt Engineering lernen muss, um dann eben die Reports so zu spezifizieren, dass das Ding dann eben genau weiß, was du auch haben möchtest. Wenn ich jetzt gerade mal an so Usability denke, da ist es cooler an Perplexity, ja, dass Perplexity ja immer diese Follow-up-Fragen anbietet für normale, ich sag mal, normale Chats. Und das fände ich eigentlich auch ganz gut, wenn jetzt bei so einer Deep Research-Option, also da fragt er irgendwie aktuell schon irgendwie nach, aber wenn dann einfach irgendwie schon 10 Varianten da stehen würden und du nur noch irgendwie anklicken musst, ja, irgendwie Europa, USA, Umsatz, Gewinn und so weiter, und es halt neben dem Chat-Interface quasi noch irgendwelche Buttons gäbe, wo du einfach noch so Optionen irgendwie anklicken kannst.
Ich meine, Copilot macht das auch. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe in letzter Zeit in so vielen Tools herumgewandert, aber ich muss das nochmal prüfen. Aber ich glaube, Copilot macht das auch. Das finde ich auch gut an Perplexity. Einfach, dass man dann schon sinnvolle Fragen vorgeschlagen bekommt, auf die man vielleicht gar nicht kommen würde. Und man weiß gar nicht vorher, in welche Richtung man gegangen wäre. Und dann kommen da einfach 4 Vorschläge, wo man vertiefen oder wo man den Fokus drauflegen möchte. Und dann nimmt die ganze Unterhaltung einen Verlauf. Und man hat super viel gelernt, ja, was man vorher eigentlich gar nicht wusste. Das finde ich auch gut. Was ich ein bisschen schwierig finde an diesen ganzen GPT-Modellen, ist, dass die keine sprechenden Namen haben. Sowas wie Expert System, ja, oder ja, Deep Research, das geht jetzt ja noch, aber immer GPT 4.0, 1.0, Mini und so weiter. Da weiß ich ja nie, wofür welches Modell jetzt geeignet ist. Also da bräuchte man irgendwie eine Legende oder irgendwas, damit man weiß, welches Modell man da für welche Aufgabe anwählt. Das finde ich so ein bisschen ungeschickt gemacht.
Ich habe es gerade mal aufgemacht. Also GPT 4.0, great for most questions. GPT 4.0 with scheduled tasks, Beta. Ask ChatGPT 01, uses advanced reasoning. 03 mini, fast at advanced reasoning. 03 mini high, great at coding and logic. 01 pro mode, best at reasoning.
4
faster for most questions. GPT 4, legacy model. Und dann gibt's innerhalb dieser Dinger noch Deep Research und Operator und Canvas und Search und so weiter. Also hat der Sam Altman jetzt selbst schon zugegeben, dass es krass verwirrend ist und der halt bald alles quasi in ein Modell bringen möchte.
Okay, aber jetzt weiß ich, warum die Franzosen damit anscheinend gut zurechtkommen, weil da das erinnert mich sehr an Toute Direction und Autre Direction. Ja, dann hast du immer alle Richtungen und andere Richtungen an den Straßenschildern stehen. Dann denke ich mir so, ja, das bringt mich ja jetzt voll weiter, dass ich weiß, da geht's in alle Richtungen und da geht's in die anderen Richtungen. Also ich hoffe, dass sich OpenAI da jetzt bald irgendwie etwas ausdenkt, dass man ja dem Team an Modellen irgendwie Namen gibt, die ein bisschen selbsterklärender sind. So viel zu ChatGPT oder hast du da noch einen Punkt dazu?
Also, wir werden nochmal eine Sonderfolge machen zu dem Thema KI und wie das die Arbeitswelt verändert. Aber klar, bei dem Thema Deep Research fragen sich natürlich aktuell ganz viele Leute, deren Job es ist, Research zu machen. Was bedeutet es eigentlich für mich? Also auf der einen Seite, klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich komme mit meinem Research eigentlich nie hinterher, ich hätte irgendwie gerne eine Erleichterung, dann sagst du natürlich, super, das hilft mir ja total. Auf der anderen Seite, wenn du halt eher, sag ich mal, als ausführende Kraft dafür bezahlt wirst, dann denkst du vielleicht, Moment mal, ich hätte dafür jetzt eine Woche gebraucht und ChatGPT kann das jetzt in 5 Minuten machen. Und tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass aktuell Research ja super teuer ist, weil du halt sehr viele Menschenstunden da investieren musst. Und wenn es halt in Zukunft, also Sam Altman hat gesagt, okay, mit 50 Cent an Compute-Kosten, also Compute-Kosten quasi Strom und Nvidia, mit 50 Cent an KI-Kosten kannst du jetzt irgendwie Ergebnisse von $5,000 eben bekommen, ja, was erstmal irgendwie super ist, ja. Aber wenn jetzt sozusagen die Person, die eigentlich 5.000 € im Monat dafür bekommt, um diese Arbeit zu machen, so gesehen jetzt nur noch 50 Cent wert ist, ist es natürlich irgendwie problematisch. Und von daher natürlich auch ein bisschen die Frage, naja, die Zukunft von Unternehmensberatern, Marktforschungsinstituten und so weiter und so fort, da wird sich natürlich total viel verändern jetzt.
Die ganzen hochbezahlten McKinsey-Einsteiger, die ja hauptsächlich für diese Research-Arbeiten auch bezahlt und eingestellt werden, die müssen sich ja auch irgendwie eine andere Daseinsberechtigung überlegen, oder?
Ja. Genau, also die werden es natürlich erstmal als Tool benutzen für sich selber, um dann trotzdem dem Kunden 4.000 € am Tag zu berechnen und einfach nur ChatGPT Copy-Paste in PowerPoint zu hauen oder so. Nee, aber klar wird natürlich dann irgendwann, werden natürlich auch die Kunden irgendwann sagen, Moment mal, können wir selber machen. Ne? Also ja. Das ist ja auch ehrlich gesagt auch, was ich vielen Unternehmen empfehle, jetzt gar nicht mal aktiv zu sagen, ihr müsst jetzt alle Dienstleister irgendwie kappen oder so, sondern einfach mal zu gucken, hey, alles, was ihr selber machen könnt, ist vielleicht eine ganz gute Idee, das auch selber zu machen, weil es dann einfach schneller geht und es dann nicht so ein Ping-Pong irgendwie hin und her mit Dienstleistern gibt. Die Dienstleister sollen wirklich das machen, was sie selbst am besten können. Das, was ihr selber machen könnt oder KI machen kann, macht mal selber. Aber da KI natürlich immer mehr übernehmen kann, müssen natürlich auch die Dienstleister sich da eben neu erfinden.
Ja, also auf jeden Fall super spannend und auch eine eigene Folge wert. Kommen wir doch mal zu unseren Aktien. Darüber haben wir ja jetzt dieses ganze Jahr sehr wenig gesprochen, aus verschiedenen Gründen. Aber das gibt uns ja die Gelegenheit, jetzt nochmal einen Mini-Rückblick über die ersten Wochen zu machen.
Genau, und zwar würde ich sagen, dass die Aktien relativ langsam ins Jahr gestartet sind. Also klar, es gibt einige Aktien, die mega abgegangen sind, über die werden wir auch sprechen. Aber wir konzentrieren uns ja immer auf unsere Super 6 erstmal. Das heißt, unsere Super 6, die sind dieses Jahr gerade mal 3% im Plus in den ersten 6 Wochen. Also haben sie eigentlich kaum verändert. Spannenderweise Nvidia 2% im Minus, Alphabet 3% im Minus, Microsoft 3% im Minus, Apple 6% im Minus. Die einzigen, die im Plus sind von den Super 6, sind Amazon mit plus 5% und wie vorhin schon erwähnt, Meta mit 24%. Und Meta hat einen Rekord gebrochen, dass sie 18 Tage am Stück immer grün waren, also immer positiv, immer so leicht im Plus, immer 0,5% im Plus, 1% im Plus, 2% im Plus. Und normalerweise geht es ja immer so rauf und runter und der Trend insgesamt ist positiv, aber es gibt natürlich immer so ein paar rote Tage. Und bei Meta waren jetzt 18 Tage am Stück grün und die Aktie einfach mal 24% im Plus in den ersten 6 Wochen.
Also das ist jetzt wirklich verrückt, wenn du dir mal überlegst, wie krass die abgestürzt waren, als diese Metaverse-Bubble geplatzt ist, was ja auch dazu geführt hatte, dass Meta heißt und nicht mehr Facebook. Aber was ist denn jetzt hier passiert? Also war das jetzt einfach so ein kontinuierliches Dranbleiben an verschiedenen technologischen Trends, Ausbau ihrer eigenen Produkte, Pflege ihrer milliardenschweren Nutzerschaft, oder hat jetzt dieser Strategiewechsel von Facebook, dass sie jetzt mehr Redefreiheit gewähren und so weiter, auch irgendwas damit zu tun gehabt?
Ich schaue gerade mal auf den Aktienkurs und zwar die meisten Tech-Aktien, die hatten ja quasi ihr Tief im Herbst 2022, ne? Also bei Corona irgendwie alles total hoch und dann 22 irgendwie alles abgestürzt, also alles damals, ne? Irgendwie Netflix, Meta, Tesla, Nvidia, Bitcoin, alles gecrashed, ne, in dem Zeitpunkt. Damals, 31.10.22, war die Meta-Aktie $90 wert. Und ich habe damals auch gesagt, hey, irgendwie, keine Ahnung, TikTok irgendwie nimmt denen alles weg und so weiter, ja. Damals $90, heute $725.
Wow.
Das heißt, die Aktie hat sich verachtfacht, ja. Was total crazy ist, wenn ich so drauf gucke, verachtfacht.
In zweieinhalb Jahren.
Also in weniger als 2,5 Jahren hat sich die Aktie verachtfacht. Und klar, die ist natürlich vorher irgendwie gecrashed, natürlich, ja. Aber wer da halt an Meta geglaubt hat, ja, also verachtfacht, das ist einfach total crazy irgendwie. Also das sind ja unglaubliche Dimensionen.
Also genau. Wie viel ist sie denn gecrashed? Also das war ja nur halbiert sozusagen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, also die stand quasi vorher auf im High auf $380, ist dann auf 90 runter. Das heißt, die ist um 75% gecrashed in 18 Monaten. Ja, um 75%, was ja schon krass ist. Und genau so gesehen kann man jetzt sagen, ist sie jetzt auch nur doppelt so hoch wie bei ihrem alten All-Time-High. Also sozusagen im Jahr 2021. Aber klar, wenn du halt damals diesen Bottom erwischt hast, was ja immer schwierig ist, dann hast du jetzt eben dein Geld verachtfacht. Aber so oder so, Meta einfach unglaublich erfolgreich. Auch wenn sowas wie Metaverse floppt, ist jetzt auch so kein so großes Ding irgendwie.
Es war ja auch nur ein Experiment von vielen, wenn man sich so anhört, was du auch aus Paris mitgebracht hast, wo die alles ihre Finger drin haben, kann man ja mal machen. Also ich meine, Apple hat auch ein Auto in den Sand gesetzt und das ist halt dann einfach so.
Ja genau, und diese Firmen, die haben einfach so viel Geld irgendwie, dass es echt fast egal ist, ob sie jetzt irgendwie 50 Milliarden mal irgendwo versenken oder sowas. Ja, das ist ihnen fast egal. Ich glaube, damals hat es natürlich irgendwie Meta viel Häme eingebracht, ja, weil halt irgendwie sie sich irgendwie extra umbenannt haben in Meta und dann ist ja diesen Mark Zuckerberg Metaverse-Avatar gab, der irgendwie aussah wie so eine Comiczeichnung oder von wie so ein Nintendo-Spiel von vor 30 Jahren oder sowas. Hat natürlich viel Häme gebracht, aber Core-Business irgendwie total profitabel, durch KI noch profitabler. Und diese ganzen Sachen mit auch dass KI billiger wird, ist halt für Meta perfekt, weil Meta, die verkaufen ja kein KI. Die haben ja KI nur als Input-Faktor. Mhm. Das heißt, wenn KI billiger wird, dann werden einfach nur deren Kosten geringer. Und sie können ja immer noch genauso ihre Social-Media-Werbung verkaufen und ihre Virtual-Reality-Brillen und so weiter und so fort. Das heißt, für Meta ist es auch deshalb perfekt, weil wir vorhin über dieses Open Source gesprochen haben. Für Meta ist es quasi perfekt, KI so billig wie möglich zu machen. Und wenn sie durch ihre eigene Forschung und durch Open Source dazu beitragen können, dass andere dann mal auf ihrer Architektur weiterentwickeln und auch dazu beitragen, dass es irgendwie effizienter und billiger wird und so weiter, dann ist es für Meta perfekt, weil dann einfach für die alles billiger wird, ja. Also ihr eigener Input ist halt wie, wenn du jetzt Öl irgendwie als Input hättest und irgendwie quasi dabei hilfst, Ölvorkommen quasi zu erschließen. Und alle anderen sollen bitte sehr irgendwie auch lernen, wie man billiger Öl schürfen kann, damit du in Zukunft dein Öl billiger kriegen kannst. Also da ist das Geschäftsmodell von Meta auch einfach anders als jetzt irgendwie von, keine Ahnung, Microsoft, die ja irgendwie KI so gesehen als Produkt verkaufen mit Copilot oder als von OpenAI, die ChatGPT verkaufen oder von Amazon, die ja Cloud-Services verkaufen. Für Meta sind es einfach nur Kosten. Und wenn KI billiger wird, umso besser und umso profitabler.
Also hier muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber jetzt kam mir gerade der Gedanke, ist Meta von unseren Super 6 die einzige Company, die wirklich die Nutzer als Ressource oder als doch als Ressource hat, also Attention auch und Nutzer, Menschen an sich, weil ich glaube, Meta hat wahrscheinlich mit seinen Produkten die meisten Nutzer weltweit, oder? WhatsApp, Instagram, Facebook.
Ich würde sagen, Google ist da ziemlich vergleichbar, weil die halt natürlich auch YouTube haben zum Beispiel. Und
ja, YouTube
da brauchst
ist bei
du
Google, ja.
Genau, und da brauchst du auch diese ganzen Empfehlungsalgorithmen und welches Video sollte als nächstes angezeigt werden und so weiter. Also ich glaube, jede Social Media Company ist quasi heavy Verbraucher eben von KI, kauft dann natürlich irgendwie für zig Milliarden Nvidia-Chips, hat aber auch einen gewissen Anreiz, natürlich eigene Chips zu produzieren, wie es ja Google zum Teil eben auch hat. Apple ist definitiv kein heavy User von KI, weil es gibt keine KI bei Apple, ja. Also es wird offenbar immer, Produkt wird immer schlechter offenbar. Genau, sind Social-Media-Plattformen sozusagen die größten Verbraucher von KI. Und ich würde sagen, so Amazon ist eher so Reseller über Cloud. Microsoft, okay, die haben irgendwie Copilot und so, aber tendenziell auch eher Reseller. Und für Meta eben primär Input-Faktor.
Gibt es denn noch andere Aktien am Markt, die jetzt irgendwie auffällig sind?
Genau, also Top-Performer, ich lese mal ein paar vor. Netflix zum Beispiel, 15% im Plus, auch im letzten Jahr irgendwie verdoppelt oder sowas, also mehr als verdoppelt. Reddit, 29% im Plus, wobei die, glaube ich, gestern irgendwie Zahlen abgeliefert haben, die nicht so dolle waren, dann ging es irgendwie erstmal runter. Spotify, 39% im Plus, also wir reden jetzt nur über die ersten 6 Wochen hier, ne? Also Spotify ist 39% im Plus seit Jahresanfang. Dann haben wir eine Energieaktie, Constellation Energy Group, über die wir auch schon mal gesprochen haben, 29% im Plus. Dann Oklo, das ist so eine Art, Nuklear-Startup, ist okay. Schon 150% im Plus seit Anfang des Jahres.
Und ich glaub, was bedeutet Nuklear-Startup? Also Atomkraft oder Nuklear, das hört sich immer gleich so gefährlich an.
Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt ja sozusagen diese traditionellen Kraftwerke, die, weiß nicht, extrem teuer sind und wo es irgendwie zig Jahre dauert, bis die fertig gebaut werden. Jetzt gibt es wohl einige Startups, die irgendwie so, ich sag mal, Mini-Reaktoren bauen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob Oklo einer von denen ist, aber immer wenn man jetzt quasi über diese Nuklear-Startups spricht, dann meint man quasi welche, die halt so kleinere Fusionsreaktoren bauen, die vielleicht gerade auch für das Thema KI dann eben auch ausgelegt sind. Und ich glaube, bei Oklo ist auch der Sam Altman auch irgendwie mit beteiligt oder irgendwie im Board irgendwie noch mit dabei. Und ich glaube, wenn man jetzt nach einer super hohen Upside sucht für dieses Jahr, dann glaube ich, sollte man sich diese Energieaktien mal anschauen. Ich glaube, die sind zum Teil schon relativ teuer und vielleicht auch überbewertet. Kann auch sein, dass es ein totaler Flop wird mit diesen ganzen Nuklearsachen. Aber die haben halt echt in den letzten 6 Monaten zum Teil sich verzehnfacht oder sowas. Das heißt, wenn man halt sagt, okay, man möchte nicht irgendwie ganz langweilig jetzt, dieses Jahr 20% mit Amazon machen oder sowas, ja, und sucht wirklich nach so einem, 3x, 5x-Ding, dann sollte man sich wirklich mal diese Nukleardinger vielleicht mal angucken. Und Oklo ist eben eins davon. Vielleicht noch eine Aktie, Palantir, 55% im Plus seit Jahresbeginn. Und Palantir ist ja, also ich habe schon ganz viele Sachen dazu angehört, ich weiß immer noch nicht genau, was die machen, aber die machen im weiteren Sinne ja, ich sag mal, Analytics-Software, KI und Datenbanken fürs Militär und für Regierungen und profitieren natürlich jetzt auch so ein bisschen durch von Trump und so. Und das ist jetzt fast schon Meme-Stock, das heißt, das ist eigentlich fast schon so wie Dogecoin, insofern, dass es so total entkoppelt ist quasi von deren Gewinnen und Umsätzen. Das heißt,
okay,
ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass die Aktie weiter hochgehen wird, aber die haben so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwie so von, also Meta hat gerade ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30. Das heißt sozusagen, das Unternehmen ist 30 mal so viel wert wie die Gewinne vom letzten Jahr. Und Palantir hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von, glaube ich, 500 oder sowas, ja.
Okay. Also quasi
15 okay. mal so hoch bewertet wie Meta. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das heißt, bei Palantir könnte ich mir vorstellen, dass es sich dieses Jahr verdoppelt weiterhin. Und es aber trotzdem vollkommen losgelöst ist von jeglicher Realität. Von daher jetzt eine Sache, wo ich jetzt persönlich jetzt nicht rein investieren würde oder nicht viel Geld reinstecken würde, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es am Ende des Jahres deutlich höher sein wird als jetzt.
Ja, also lustigerweise, ich kenne die Aktie und ich war mal mit Freunden in so einem Aktienchat drin und damals fiel der Name auch schon und da hat damals Nvidia, also damals, das bedeutet so vor 8 Jahren oder sowas, da hat die Nvidia-Aktie noch $37 gekostet und da haben wir auch schon über Palantir diskutiert. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt gerade auf der Bildfläche erschienen ist. Ich glaube, ich hatte es auch als Militärforschung oder Militär eingestuft. Deswegen bin ich da nicht weiter rein. Letztes Mal hattest du gesagt, das läuft im größten Sinne unter Defense, was sich schon ein bisschen besser anhört, aber im Endeffekt Militär. Ja, also ruft bei mir immer so Skynet-Assoziationen hervor, deswegen lasse ich es mal. Aber man könnte sich's auf jeden Fall mal anschauen und auch Oklo würde mich interessieren, einfach mal, was es ist. Also da können wir vielleicht nochmal genauer reinschauen.
Aber Palantir, die sind auch so ein bisschen crazy. Also Palantir, die fallen halt, wir haben ja mal diese Folge über diesen Vibe-Shift gemacht, ja? Mhm. Und da fällt halt Palantir sowas von rein, ja? Weil ja Trump-nah, Defense, ist ja vielleicht auch vor ein paar Jahren vielleicht nicht die populärste Industrie gewesen. Und dieser CEO, dieser Alex Karp, der hat dann im Earnings-Call gesagt, ja, also Palantir, hat das im Prinzip seinen Aktionären gesagt, ja, was machen wir? Ja, wir stehen für Verteidigung und wir schützen quasi die USA. Ja, und wenn es sein muss, dann töten wir halt auch mal Menschen oder sowas. Oder mit unserer Software töten wir halt auch mal Leute oder
okay.
sowas. Ja. Und dann kommen halt die ganzen Fanboys und sagen, ja, töten, töten, töten.
Okay.
Und also die fallen halt voll in diesen Vibe-Shift rein. Mhm. Da gibt's noch so eine andere Firma, Anduril, das ist so ein Startup, die sind gerade mega erfolgreich in Deutschland. Helsing, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Habe ich jetzt heute gelesen, verkaufen für über 100 Millionen jetzt irgendwie so KI-gesteuerte Kriegsdrohnen jetzt an die Ukraine und so weiter.
Ja? Okay, ja, die heißen und, auch noch Helsing. Also ja, ich komme da echt nicht drauf klar auf der Namenswahl, aber gut.
Ja, aber war ja auch einer der Megatrends, die wir auch erwähnt haben, ne, für dieses Jahr. Einfach so dieses Defense-Thema, ja. Also, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, ist halt gerade jetzt ein großes Thema.
Es ist halt gerade die Situation auch, klar.
Ja, genau. Und davon profitieren Unternehmen wie Palantir, wie gesagt, dieses Anduril, also Anduril, und dann eben auch sowas wie Helsing dann eben zum Beispiel. Aber Anduril und Helsing gibt's noch nicht an der Börse. Wenn die an der Börse wären, bin ich mir relativ sicher, dass die ganz, ganz ordentlich performen würden.
Ja, also das ist natürlich jedem selbst überlassen, worin er investiert. Wir geben jetzt hier einfach mal so ein bisschen Kontext dazu. Ja, last but not least, Krypto. Was passiert denn gerade auf dem Kryptomarkt? Wir haben ja jetzt über ein paar andere Aktien gesprochen. Lass uns einen ganz kurzen Ritt durch den Kryptomarkt machen.
Also Krypto läuft im Augenblick nicht gut. Ne? Da hat man sich ja auch viel erhofft irgendwie. Ne? Nach Trump irgendwie wird Bitcoin jetzt zur strategischen Reservewährung der USA, werden ganz noch viele neue Krypto-Gesetze irgendwie auch erlassen, kryptofreundliche. Da hat sich noch nicht so viel getan. Ich lese einfach mal vor, ein paar größere Kryptowährungen im Vergleich zum All-Time-High. Also Bitcoin aktuell, glaube ich, bei 97.000, war ja schon mal bei 109.000, also 11% unter All-Time-High. Solana 35% unter All-Time-High. Doge 45% unter All-Time-High. MicroStrategy von diesem Michael Saylor, ne? Also obwohl der fleißig Bitcoin kauft. Aktie ist 39% unter All-Time-High. Und unser guter alter Trump-Coin, nachdem die Insider dann ausgecashed haben für 100 Millionen Dollar, ist unser Trump-Coin 80% unter seinem All-Time-High.
Naja, okay. Die, die das gekauft haben, die werden das dann vielleicht als großzügige Spende an ihren Präsidenten betrachten. Die sind da wahrscheinlich nicht großartig sauer, aber spannend, ja. Also wurde mächtig abgeschöpft dort.
Genau, also man muss sagen, also Krypto eben noch nicht so abgehoben, wie man das eben gedacht hätte. Ich bin ehrlich gesagt ganz happy drüber, weil ich dann nicht so FOMO kriege irgendwer, weil ich bin ja eigentlich super happy, halt nur in seriöse Sachen investiert zu sein, wie jetzt irgendwie Tech oder, keine Ahnung, KI und sowas, ja, und Nvidia. Und wenn dann irgendwie Bitcoin, wenn es dann überall heißt, an jeder Ecke irgendwie Bitcoin auf 1 Million, dann denke ich mir schon, okay, gut, jetzt muss ich ja mal unter meinem Kopfkissen suchen, ob da noch ein paar Euro rumliegen, damit ich damit noch Bitcoin kaufen kann. Habe ich auch für ein paar Euro gemacht, ja. Aber, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie keinen großen Portfolio-Shift jetzt irgendwie machen und sagen, oh, jetzt muss ich irgendwie die Hälfte Nvidia verkaufen und irgendwie in Solana und Bitcoin oder so investieren. Das heißt, ja, also die Kurse sind jetzt nicht ganz so stark irgendwie abgegangen und zumindest für mich persönlich irgendwie ganz gut, weil es dann eben nicht so viel FOMO gibt. Aber ich habe natürlich viele Freunde, die da natürlich stark investiert sind und für die sah es eben vor 4 Wochen auch mal deutlich besser aus. Aber das Ganze ist so volatil, keine Ahnung, ob wir in 4 Wochen nicht einfach wieder neue All-Time-Highs haben und Bitcoin dann wieder bei 130.000 Dollar ist.
Ja, also die richtigen Bitcoin, ja, Believer, denen ist es sowieso egal, was da passiert bei Bitcoin hoch oder runter. Die ja, DCA'en da einfach rein und warten ab und ja, vertrauen einfach darauf, dass das irgendwann durch die Decke geht. Ich meine, die, die immer Bitcoin zu 100.000 geschrien haben, wurden ja auch als ja illusionär verschrien oder da wurde gesagt, ach Gott, das ist ja völlig abwegig und da waren wir jetzt oder da sind wir jetzt und ja, gucken wir einfach, was weiter passiert.
So, das war unsere, genau, Update-Folge eben zu, genau, zum Meta-Event in Paris, auch im Rahmen von diesem großen KI-Action-Summit, in dessen Rahmen jetzt ja auch diese hunderte Milliarden dann eben auch für Europa dann eben angekündigt worden sind für KI. Wir haben gesprochen über OpenAI in München, also München kann ich immer sehr empfehlen, zieht dahin, auf jeden Fall eine super Stadt und für den Jobmarkt natürlich auch super und wie gesagt nochmal der Appell, ich glaube, so der richtige Job in KI kann totaler Gamechanger sein irgendwie, also totaler Lifechanger, wenn man da jetzt eben eine spannende Stelle kriegt. Von daher würde ich mir auf jeden Fall anschauen, was es am Markt gibt, nicht nur OpenAI, sondern auch die ganzen anderen. Deep Research bei ChatGPT auf jeden Fall ein cooles Feature, solltet ihr mal austesten und auch lernen, es richtig zu prompten. Und wie gesagt, bei unseren Aktien, Krypto stark im Minus im Augenblick im Vergleich zu den All-Time-Highs, Super 6 passiert außer bei Meta nicht besonders viel, aber andere Companies wie eben Palantir, Spotify, Netflix, die haben bislang eine super Performance hingelegt, genau, zu Anfang des Jahres. Und da in 2 Wochen wieder Nvidia-Earnings sind, werden wir da sicherlich nächste Woche auch nochmal reinschauen.
Ja, also bis dann. Ich freue mich drauf. Tschüss, Theo.
Ciao.